den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Nachdem es gestern um die Zollpolitik ging, behandelt der zweite Teil unserer Miniserie zur aktuellen von US-amerikanischer Politik geprägten Weltlage die Frage der Handelspolitik bzw. der Kontrolle der Handelsrouten. Seit den ersten Plänen für einen Schiffskanal, der in Mittelamerika Atlantik und Pazifik verbinden würde, begann auch das Gerangel um Einfluss und Kontrolle dieser Abkürzung gegenüber der Umschiffung Südamerikas. Ein Studienassessor A. Bär erzählt im Hamburgischen Korrespondenten vom 21. Juni 1925 aus der Geschichte des Panamakanals und vom Umgang der USA mit dieser Handelsroute im Kontext von wirtschaftlichen Einflussgebieten. Wenn es dann dabei um die Konkurrenz zwischen Japan und Amerika in Asien geht, wird von Bär auf der Basis der Rassentheorie argumentiert. Frank Riede liest für uns vom Panamakanal und von der Expansionspolitik der Vereinigten Staaten.
Panamakanal und Weltpolitik von Studienassessor A. Bär, Lübecke in Westfalen. Zur selben Zeit, wo sich über Europa die Gewitterwolken zu dem Unwetter des Weltkrieges zusammenballten, wo der vielgenannte und uns Deutschen sattsam bekannte Poincaré, damals Frankreichs Präsident, nichts Eiligeres zu tun hatte, als in wichtiger Mission nach Russland zu eilen, um sich an Ort und Stelle in eigenster Person davon zu überzeugen, dass die großzügige Einkreisung Deutschlands auch im Osten ihren gewünschten Gang nahm, wo bald darauf die deutschen Heere im Westen ihre ersten großen Siege erkämpften, wurde jenseits des Atlantischen Ozeans ein Ereignis von gleichfalls weltgeschichtlicher Bedeutung vorbereitet. Es galt, den nunmehr beendeten Panamakanal dem öffentlichen Verkehr zu übergeben. Man kann verstehen, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika schon seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ihre ganze Aufmerksamkeit der schmalen Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika zuwandten. Infolge der auffallenden Nord-Süd-Ausdehnung des gesamten Kontinents konnten Schiffe von der atlantischen Küste aus die Gestade des Westens nur auf großen Umwegen erreichen. Es blieb nichts anderes übrig, als die Ostküste Südamerikas entlang zu fahren und dann im äußersten Süden die Magalla-Straße zu passieren. Das war ein Umweg von Tausenden von Kilometern. Der erste Versuch, diesem Übelstand abzuhelfen, war der Bau der sogenannten Panama-Eisenbahn quer über die schmalste Stelle der Landbrücke, die Landenge von Panama. Viel war damit aber nicht gewonnen, der Transport musste unterbrochen, die Güter zweimal umgeladen werden. Manches Schiff zog die Reise um Südamerika herum auch fernerhin vor. Einen Wendepunkt brachte die feierliche Eröffnung des Suezkanals im Jahre 1869. Warum sollte sich ein ähnliches Projekt nicht auch in Mittelamerika verwirklichen lassen? Die Durchstechung Zentralamerikas wurde beschlossen und der Bauherr war bald gefunden. Es war kein anderer als der Erbauer des Suezkanals, Ferdinand de Lesseps, jener ehrgeizige Österreicher, der in französische Dienste übergetreten und hier groß geworden war. Das Jahr 1879 brachte die Gründung einer Panama-Aktiengesellschaft. 1881 wurden die Arbeiten auf der kürzesten Strecke zwischen Colón und Panama begonnen. 10 Jahre nur reichte das Geld, dann kam der große Krach. Als sich auch eine neue Baugesellschaft nicht stark genug zeigte, das Werk zu vollenden, trat die Regierung der Vereinigten Staaten mit dem Plan hervor, einen Schifffahrtsweg durch die weiter nördlich gelegene Nicaragua-Senke zu bauen. Es blieb aber nur bei Erwägungen. Um allen eventuellen späteren Auseinandersetzungen und Verwicklungen von vornherein aus dem Wege zu gehen, einigte man sich schlauerweise bereits 1900 durch Vertrag mit England. Großbritannien gab das Versprechen, irgendwelche Ansprüche nie geltend zu machen. Auf Staatskosten wurden die Ausschachtungsarbeiten weitergeführt. Trotz wiederholter Erdrutsche und trotz der Fluten des ungestümen Chagres-Flusses, der durch Riesendämme zu einem See aufgestaut werden musste, konnte am 15. August 1914 die feierliche Einweihung des 93 Kilometer langen Panamakanals stattfinden. Der Weltverkehr war um einen neuen Weg allerersten Ranges reicher. Die fabelhafte Kanaltiefe von 13,7 Metern macht selbst den modernsten Ozeandampfern und Dreadnoughts größten Typs die Durchfahrt ohne Schwierigkeit möglich. Das Problem der Durchquerung Zentralamerikas ist gelöst. Worin liegt nun die Bedeutung des Panamakanals für die Weltwirtschaft und Weltpolitik? Den europäischen Überseelinien nach Süd- bzw. Ostasien und Australien ist durch die neue Wasserstraße herzlich wenig geholfen. Sie werden nach wie vor den für sie kürzeren Weg durch das europäische Mittelmeer und den Suezkanal wählen. Eine wesentliche Wegverbesserung erfährt nur der Verkehr von Europa nach den Häfen der pazifischen Küste Nord- und Südamerikas. Den Hauptgewinn haben die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Nach der durch die Kordilleren abgeschnürten pazifischen Küste ist die kürzere Seeverbindung hergestellt. San Francisco im Westen ist der industriereichen Ostküste mit New York durch den Panamakanal bedeutend näher gerückt. Die alten Umwege um Südamerika fallen neuerdings fort. Mit dem neuen Weg ging Hand in Hand die Erschließung neuer Einfluss- und Wirtschaftsgebiete. Schon seit 1900 setzte in New York eine ausgesprochene Mittelamerika-Politik ein. Alles ist darauf gerichtet, in Zentralamerika zumindest ein neues Einflussgebiet zu schaffen und schließlich auf dem Wege friedlicher Durchdringung die Handvoll kleiner, ohnmächtiger Republiken nebst den dazugehörigen Inseln aufzusaugen. Die Republiken Mittelamerikas merkten die drohende Gefahr wohl und in die Stellung der Notwehr zurückgedrängt, schlossen sie sich zur besseren Wahrung ihrer Interessen und schließlich auch zu ihrem Schutz am 19. Januar 1921 zur sogenannten Zentralamerikanischen Union zusammen. Dem neuen Staatenbund nicht angeschlossen ist das kleine, schon völlig unter dem Einfluss der Vereinigten Staaten stehende Panama. Doch die Expansionsgelüste der Union kennen keine Grenzen. Die Vereinigten Staaten setzten alles daran, auch in Südamerika, besonders in den Weststaaten, wirtschaftlich allmählich festeren Fuß zu fassen. Diese Tendenz prägt sich am deutlichsten aus in der intensiveren Ausgestaltung der Verkehrsbeziehungen zu den südamerikanischen Staaten der pazifischen Küste. Das Sternenbanner hat sich in kurzer Zeit den zweiten Platz erobert. England steht immer noch an erster und Deutschland, dank der unermüdlichen Wiederaufbauarbeit seiner Handelsflotte, erfreulicherweise schon wieder an dritter Stelle. Die amerikanischen Schifffahrtslinien suchen alle Aufträge an sich zu reißen. Die Zahl der amerikanischen Schiffe, die chilenische Häfen anlaufen, wächst von Tag zu Tag immer mehr. Ungefähr 60% des gesamten Güterverkehrs zwischen der Union und Chile werden von amerikanischen Schiffen bewältigt. Ähnliche hohe Zahlen weist der Verkehr zwischen New York und Peru auf. Wer in Europa meint, die Vereinigten Staaten hätten sich bei der Verwirklichung des Projekts des Panamakanals nur von friedlichen Motiven leiten lassen, irrt sich. Es sprachen auch militärische und strategische Gesichtspunkte mit. Das muss hier mit allem Nachdruck betont werden. Damit steuern wir auf eines der wichtigsten Probleme der Weltpolitik los, das Problem des Fernen Ostens. Bekannt ist, dass zwischen den Interessen Japans und denen der Vereinigten Staaten von Nordamerika scharfe Gegensätze bestehen. Schon lange bevor man in Europa mit dem Ausbruch des Weltkrieges rechnete, schrieb und redete man viel von der kommenden großen militärischen Auseinandersetzung in Ostasien zwischen Japan und der Union. Man tat so, als wenn die beiden wohlgewappneten Gegner jeden Augenblick aufeinander losplatzen müssten. Die große Auseinandersetzung im Osten kam nicht, der Weltkrieg aber kam. Und doch wird es der Menschheit nicht erspart bleiben, die große Abrechnung zwischen Japan und Amerika zu erleben, denn es geht um die Vormachtstellung in Ostasien. Der Reibungsflächen zwischen beiden Rivalen sind gar viele. Bei dem Verstehenwollen der Gegensätze zwischen beiden Nationen müssen wir davon ausgehen, dass schon aus Gründen rassenmäßiger Verschiedenheit der Amerikaner den Japaner einfach nicht ausstehen kann und umgekehrt der Japaner eine ausgesprochene Abneigung gegen den Amerikaner hat. Die Überbevölkerung des japanischen Archipels ist groß. Bei der Einwanderung eines großen Teiles des Bevölkerungsüberschusses in die Union machte sich in Kalifornien und auf den Hawaii-Inseln ein starker Widerstand gegen die gelbe Rasse bemerkbar. Überall, wo der Japaner erscheint, bekommt er diesen Druck vermischt mit einer starken Dosis Rücksichtslosigkeit zu spüren. Das gewaltige Plus an Volkskraft und die fabelhafte Entwicklung des Wirtschaftslebens machten die Erschließung neuer Betätigungsfelder notwendig. Dies musste zu einer scharfen Handelsrivalität im Bereich des Stillen Ozeans führen. Amerika geht dabei sehr weit. In einer Schifffahrtsakte vom 5. Juni 1920 war festgelegt worden, dass der gesamte Handelsverkehr zwischen den Amerika-gehörigen Inseln und dem Mutterland ausschließlich amerikanischen Schiffen vorbehalten ist. Japan, das immerhin über eine ansehnliche Handelsflotte verfügt und daher begreiflicherweise an der weiteren Ausbreitung seines Verkehrs stark interessiert ist, war über solche Anmaßungen der Union sehr verbittert. Und das mit Recht. Japan ist ein Land mit alter, einst hochstehender Kultur, die den Weg aller Kulturen gegangen ist. Nach Erreichung des höchsten Punktes blieb auch ihr der jähe Absturz in die Tiefe nicht erspart. Wir leben gegenwärtig in der Zeit, wo im Reiche des Mikado wieder alles aufwacht und jedermann sich rührt. Die Intellektuellen strömen in Massen den Städten der Wissenschaft und Technik des Abendlandes zu. Mit besonderer Vorliebe besuchen sie deutsche Universitäten, um unmittelbar an der Quelle zu sehen und zu lernen. Nach der Rückkehr in die Heimat ahmen diese gebildeten und anpassungsfähigen Japaner das bei uns Geschaute schnell nach. So nahm nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Technik in Japan bald einen ungeahnten Aufschwung. Mit der fortschreitenden Industrialisierung des Landes machte sich der Mangel an Kohle und Öl empfindlich bemerkbar. Die Besetzung der Nordhälfte der an beiden Rohstoffen sehr reichen Insel Sachalin durch die Japaner erregte in den Vereinigten Staaten großen Unwillen. Amerika forderte sofortige Räumung, Japan lehnte ab. Einen neuen Zankapfel bildet seit einigen Jahren die ehemalige deutsche Südsee- und Kabelinsel Jap, die 1920 amerikanisch wurde, obwohl der Oberste Rat am 7. Mai 1919 beschlossen hatte, dass sämtliche ehemaligen deutschen Südseeinseln nördlich des Äquators ohne Ausnahme Japan zufallen sollten. Amerika, seit 1898 Besitzer der Philippinen, hat ein begreifliches Interesse, bei der exponierten Lage dieser Inselgruppe Vorposten vor der Front auszustellen. Den Japanern aber ist bei ihrem langsamen, aber sicheren Vordringen nach Süden Jap ebenso unbequem wie die Gruppe der Philippinen überhaupt. Hier kreuzen sich gewissermaßen die Richtungslinien der beiderseitigen Kraftentfaltung. Die Gegensätze im Osten müssen sich immer mehr verschärfen und werden sich eines Tages unter Entfaltung stärkster militärischer Kräfte auswirken. Man hört gelegentlich, Japan sei durch die Erdbebenkatastrophe vom 1. September 1923 für lange Zeit geschwächt und daher unfähig, eine große Aktion zu unternehmen. Ein augenblicklicher Rückschlag sei zugegeben, das wird aber Japan nicht hindern, seine Rüstungen zur See fortzusetzen. Nun verstehen wir die Bedeutung des Panama-Kanals für die Schlagfertigkeit der amerikanischen Flotte. Ein Vergleich mit der strategischen Bedeutung des Nord-Ostsee-Kanals, Kaiser-Wilhelm-Kanal für Deutschland, während des Weltkrieges liegt nahe. Die Flottenverbände können jetzt in kürzester Zeit vom Atlantischen Ozean nach der Gefahrenzone des Stillen Ozeans geworfen werden. Die beiden Eingänge des Kanals sind stark befestigt. Um im Fall eines Krieges vor Überraschungen sicher zu sein, erwarben die Vereinigten Staaten von Nordamerika trotz des Hay-Pauncefote-Vertrages mit England zu beiden Seiten des Kanals einen Landstreifen von je 8 Kilometer Breite als Eigentum, die sogenannte Panama-Kanalzone. Doch damit nicht genug. Kriegshäfen und Kohlenstationen sind im Bau bei Guantanamo an der Südseite der Insel Kuba und in Pearl Harbor auf den Hawaii-Inseln. Gewisse amerikanische Kreise sind durch diese Rüstungen immer noch nicht zufriedengestellt. Präsident Harding stellte im November 1920 auf einer Besichtigungsreise fest, dass Befestigung und Bewaffnung des Panama-Kanals bei weitem nicht ausreichen. Gegen einen mit modernsten Angriffswaffen ausgerüsteten Gegner könne der Kanal nur mit großen Schwierigkeiten verteidigt werden. Im Gegensatz zum Suezkanal ist der finanzielle Reingewinn seit dem Bestehen des Kanals kein überwältigender. Ein solches Unternehmen verschlingt an Unterhaltungskosten ungeheure Summen. Bis zum Jahre 1922 mussten für die Verwaltung des Panama-Kanals schon über 464 Millionen Dollar aufgebracht werden. Die rein militärischen Ausgaben allein belaufen sich seit 1914 auf rund 35 Millionen Dollar. Und trotzdem kennt der imperialistische Drang des Amerikaners keine Grenzen. Ein Kanal genügt nicht mehr, man muss noch einen zweiten bauen. Bezeichnend ist, dass man als Grund vorschiebt, der Panama-Kanal reiche für den Verkehr nicht mehr aus. Diese Behauptung ist aus der Luft gegriffen und man kann ihr entgegenhalten, dass von einer wirklichen Überlastung überhaupt nicht die Rede sein kann. Durchschnittlich benutzen an einem Tag nur 10 größere Überseedampfer den Kanal und für 60 Schiffe reicht die jetzige Wasserstraße aus. Für den beabsichtigten zweiten Kanal sind 2 Möglichkeiten vorgesehen. Bei der einen taucht das weiter oben behandelte Projekt des Nicaragua-Kanals durch die Senke gleichen Namens wieder auf. Diejenigen Kreise in der Union aber, die eine stärkere Betonung der Expansionspolitik in Südamerika fordern, setzen sich für den Bau des Atrato-Kanals ein. Als Niveaukanal soll dieser durch die Senke des Atrato-Flusses in der Nordwestecke der Republik Columbia gelegt werden.
Der Kanal von Panama trennt Nord- und Südamerika durch Wasser. Der Kanal von Takenau brückt Weimarer Republika durch Quellen.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.